Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxis Talk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Ich heiße Julian Krenz und bin im Arzneimittelbereich der AOK Niedersachsen tätig. Vermutlich kennt mich der ein oder andere Zuhörende bereits aus vorherigen Podcast-Folgen, allerdings werde ich zukünftig die Rolle des Moderators übernehmen. Heute sprechen wir über ein immer wiederkehrendes Thema in den Hausarztpraxen, passend zum bevorstehenden Jahreszeitenwechsel. Es geht nämlich um die Verordnung von Vitamin D. Nicht nur die Folgen eines Vitamin-D-Mangels werden viel diskutiert, ebenso wird auch häufig darüber gesprochen, wann überhaupt ein Vitamin-D-Mangel vorliegt und ob ein Gefahrenpotenzial von einer Überdosierung ausgeht. Zu dieser Thematik habe ich heute meine Kollegin und Apothekerin Tina Tatenhorst zu Gast. Hallo Tina.
Hallo Julian. Ja, es freut mich, zu dem Thema hier zu sein und auch sehr schön, dass du jetzt uns hier als Moderator unterstützt.
Danke, ich freue mich auch auf die neue Herausforderung und muss zugeben, dass ich etwas aufgeregt bin. Aber um meine Nervosität nicht mehr Raum zu geben, starten wir einfach direkt ins Thema.
Sehr gut.
Tina, kannst du uns für den Einstieg erklären, warum Vitamin D überhaupt so wichtig für unsere Gesundheit und für unseren Körper ist?
Ja, das Vitamin D ist ein übergeordneter Begriff für eine ganze Gruppe fettlöslicher Vitamine, die sogenannten Calciferole. Es gibt Formen, zum Beispiel das Vitamin D2, das Ergocalciferol oder auch das Vitamin 3, das Cholecalciferol, um wichtige zu nennen. Die bekanntesten Funktionen von Vitamin D im Körper ist eigentlich die Beteiligung am Knochenstoffwechsel. Vitamin D fördert durch die Aufnahme von Calcium und Phosphat aus dem Darm den Einbau in die Knochen und auch die Zähne. Somit nimmt es da eine wichtige Rolle bei der Knochenmineralisierung ein. Des Weiteren brauchen wir Vitamin D auch für unser Immunsystem, auch für unsere Muskeln oder auch für unsere psychische Verfassung. Denn es spielt eine wichtige Rolle in der Regulation des Hirnbotenstoffes Serotonin und auch in der Verwertung von Dopamin. All diese Botenstoffe beeinflussen unser psychisches Wohlbefinden. Des Weiteren hat das Vitamin D noch zahlreiche weitere Funktionen. Es ist beteiligt an weiteren Stoffwechselvorgängen, bei der Bildung von Proteinen oder beziehungsweise der Steuerung einer Vielzahl von Genen. Daher wird vermutet, dass Zusammenhänge zwischen der Vitamin-D-Versorgung und chronischen Krankheiten tatsächlich bestehen. So könnten vielleicht auch neue Präventionsmöglichkeiten entdeckt werden. Als Beispiele von Krankheiten wären hier der Bluthochdruck, Diabetes mellitus Typ 2 oder kardiovaskuläre oder sogar Krebskrankheiten zu nennen. Allerdings gibt es bisher noch keine Beweise für kausale Zusammenhänge tatsächlich.
Das klingt für mich wirklich sehr vielseitig. Du hast eben gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Vitamin D für den Knochenstoffwechsel und viele andere Funktionen wichtig ist. Da frage ich mich jetzt, wie unser Körper normalerweise mit Vitamin D versorgt wird. Kannst du uns das zufällig erläutern?
Ja, das ist ganz einfach. Der Hauptanteil, also ca. 80-90% des Vitamin Ds, wird in der Haut durch die Einwirkung von den UVB-Strahlen aus dem Sonnenlicht produziert und durch verschiedene Organe wie die Leber, die Niere und die Haut selber zum aktivierten Vitamin D umgewandelt. Und weil der Körper Vitamin D selbst bilden kann, handelt es sich um ein Hormon und eigentlich kein Vitamin, so wie im klassischen Sinne. Und nur ein kleiner Teil, so 10-20%, wird dann über die Nahrung aufgenommen. Und das liegt daran, dass nur wenige Lebensmittel nennenswerte Mengen überhaupt an Vitamin D enthalten. Zu finden ist das Vitamin D beispielsweise in fettem Fisch, in bestimmten Innereien, Lebertran, Eiern oder wenn die Lebensmittel damit angereichert sind.
Dass Vitamin D kein Vitamin im klassischen Sinne ist, ist für mich gänzlich neu. Vielen Dank an der Stelle. Du hast eben erklärt, dass Vitamin D größtenteils durch die Einwirkung von Sonnenlicht auf unsere Haut produziert wird und nur ein kleiner Teil über die Nahrung aufgenommen wird. Wenn das so ist, wie häufig kommt ein Vitamin-D-Mangel in Deutschland vor und welche Personengruppen sind besonders gefährdet?
Studien zeigen, dass in Deutschland etwa 30-60% der Bevölkerung unter einem suboptimalen Vitamin-D-Status leiden. Besonders gefährdet sind hier ältere Menschen, Menschen mit dunkler Hautfarbe, denn Personen, die eine dunklere Hautfarbe haben, brauchen länger, um dieselbe Menge an Vitamin-D aufzunehmen als hellhäutige Hauttypen. Hier kann man als Faustregel festhalten, je empfindlicher die Haut für Sonnenlicht ist, desto schneller kann sie andererseits auch das Vitamin D bilden.
Interessant. Mir war auch überhaupt gar nicht klar, dass 1/3 bis 2/3 der deutschen Bevölkerung an einem Vitamin-D-Mangel leiden. Das ist eine beachtliche Zahl. Wie kommt es denn überhaupt zu niedrigen Vitamin-D-Werten?
Ja, niedrige Vitamin-D-Werte sind in den hiesigen Breiten meist durch eine geringe körpereigene Vitamin-D-Bildung bedingt. Der Aufbau eines ausreichenden Speichers kann durch verschiedene äußere und individuelle Faktoren erschwert werden, sodass es insbesondere in der dunklen Jahreszeit zu niedrigen Vitamin-D-Spiegeln kommen kann. Zu den äußeren Faktoren gehören unter anderem die klimatischen Bedingungen. So kann die UVB-Strahlung aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse, zum Beispiel bei starker Bewölkung, auch im Sommerhalbjahr sogar um mehr als 90% verringert sein. Zu den individuellen Faktoren zählen beispielsweise das Lebensalter oder auch das Körpergewicht. Denn ein erhöhtes Körpergewicht hat Einfluss auf den Spiegel von fettlöslichen Vitaminen, denn diese reichern sich im Fettgewebe an und durch ein erhöhtes Fettgewebe bindet dann das Vitamin stärker und die Bioverfügbarkeit des Vitamins ist dann auch geringer. Und zu nennen ist auch noch, wenn wir weniger Aktivitäten im Freien oder auch uns weniger draußen aufhalten und mehr in geschlossenen Räumen sind, weil wir zum Beispiel Büroarbeit dort erledigen oder auch ein verändertes Freizeitverhalten stattfindet, kommt es zu den niedrigeren Vitamin-D-Werten. Auch einen Einfluss haben bestimmte Kleidungsgewohnheiten, wenn zum Beispiel der ganze Körper bedeckt ist aus kulturellen oder religiösen Gründen. Was ist noch zu nennen? Ferner können zum Beispiel chronische Magen-Darm-, Leber- und Nierenerkrankungen zu einem Vitamin-D-Mangel führen, denn wir wissen ja, dass diese Organe an der Aktivierung beteiligt sind. Auch verschiedene Medikamente, wie zum Beispiel Antiepileptika, Zytostatika, können den Vitamin-D-Stoffwechsel beeinträchtigen.
Es ist für mich beruhigend zu hören, dass ich meinem Vitamin-D-Mangel zumindest teilweise selbst entgegenwirken kann. Jetzt mal rein hypothetisch. Mal angenommen, ich setze mich zu selten dem Sonnenlicht aus und es wird nicht ausreichend Vitamin D produziert. Welche Symptome können infolge eines Vitamin D-Mangels auftreten? Gibt es spezifische Anzeichen, die uns alarmieren könnten?
Ein Vitamin D-Mangel ist zunächst einmal nicht wirklich als Symptom bemerkbar. Hinweisende Symptome auf einen Vitamin D-Mangel wären zum Beispiel Müdigkeit, Erschöpfung, Muskelschwäche oder Muskelschmerzen, dann ein schwaches Immunsystem oder auch Knochenschwäche. Auch das Vitamin D spielt ja eine Rolle bei der Regulation von Stimmung und emotionaler Gesundheit, kann es natürlich beim Vitamin D-Mangel auch dann zu Stimmungsschwankungen führen, bis hin zu depressiven Verstimmungen.
Also scheint ein Vitamin D-Mangel oft unbemerkt zu bleiben, da die Symptome unspezifisch sind. Wie wird denn ein solcher Mangel diagnostiziert? Gibt es standardisierte Tests dafür?
In der Praxis erfolgt die Bestimmung des Vitamin D-Status durch die Messung von Calcidiol. Man nennt es auch das 25-Hydroxyvitamin D, und zwar im Blutserum. Hier ist aber Vorsicht geboten. Es sollte sorgsam auf die Einheit des gemessenen Wertes geachtet werden. Denn verwirrenderweise kann der Wert in zwei unterschiedlichen Einheiten dargestellt werden. Es kann in den Einheiten Nanomol pro Milliliter oder Nanogramm pro Milliliter angegeben werden. Für die Umrechnung von Nanomol zu Nanogramm pro Milliliter teilt man den Wert dann einfach durch 2,5. Und es ist auch so, dass beide Einheiten von den deutschen Laboren etwa gleich häufig angewendet werden. Daher ist es wichtig, denn wenn zum Beispiel ein Wert von 30 angezeigt wird, kann es zum einen eine gute Vitamin-D-Versorgung bedeuten, während er in der anderen Einheit einen Mangel widerspiegelt dann.
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Da müssen Sie, liebe Zuhörerinnen, ganz genau hinschauen, damit nicht fälschlicherweise ein Laborwert missinterpretiert wird. Tina, wo und in welcher Form bekomme ich an dieser Stelle als Ärztin oder Arzt Unterstützung?
Ja, zur Beurteilung der Calcidiol-Werte, die man erhält, kann man dann auf die Seiten vom Robert-Koch-Institut zum Beispiel gehen. Die stellen dort eine Übersichtstabelle zur Verfügung, auf die zurückgegriffen werden kann. Hier werden beide Einheiten tatsächlich nebeneinander dargestellt, auch mit den jeweiligen Interpretationen. Und eine Verlinkung zu der Robert-Koch-Seite stellen wir dann wie immer bei unseren Shownotes zur Verfügung.
Perfekt, dann kann ja wirklich jeder nochmal reinschauen. Nach dem, was du uns erzählt hast, nehme ich an, dass der Vitamin-D-Wert starken saisonalen Schwankungen unterliegt. Daher die Frage, wann sollte man seinen Serumspiegel kontrollieren lassen?
Ja, die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für eine Vitamin-D-Bestimmung nur bei medizinischer Notwendigkeit. Also die Messung von Calcidiol zur Diagnose eines Vitamin-D-Mangels ist bei Verdacht eines ausgeprägten Mangels sinnvoll. Besonders empfohlen wird er auch bei Menschen mit Disposition zum Beispiel zu Diabetes mellitus oder Osteoporose. Aber auch zur Therapiekontrolle ist die Messung dieses Parameters geeignet und auch empfehlenswert. Allerdings sollte sie frühestens nach 6 Monaten nach Therapiebeginn erfolgen, weil es nämlich so lange dauert, bis die Speicher dann in der Leber wieder aufgefüllt sind und sich ein neues Gleichgewicht und des Serumspiegels eingestellt hat. Denn mehr Vitamin D hat auch keinen Zusatznutzen für die Gesundheit. Man spricht höher als 75 Nanomol pro Milliliter. Möchte der Patient oder die Patientin dagegen seinen oder ihren Vitamin-D-Spiegel auf eigenen Wunsch bestimmen lassen, kommt auch immer wieder vor, sind die Kosten aber dafür privat zu tragen. Alternativ gibt es inzwischen auch Selbstschnelltests zur Bestimmung des Vitamin-D-Wertes aus der Apotheke. Die funktionieren prinzipiell auch nach dem gleichen Verfahren wie die Bluttests dann beim Arzt.
Kannst du mir sagen, ob es festgelegte Grenzwerte gibt? Also wann genau spricht man von einem Vitamin-D-Mangel?
Für die mangelhafte Versorgung mit einem erhöhten Risiko für Knochenerkrankungen wird bei Werten von kleiner 30 Nanomol pro Milliliter gesprochen. Eine suboptimale Versorgung, also ein beginnender Mangel mit möglichen Folgen für die Knochengesundheit, wird zwischen 30 bis 50 Nanomol pro Milliliter beschrieben. Die Grenze bleibt aber mehr oder weniger willkürlich. Es gibt viele Debatten darüber, aber man sagt, also kleiner 30 Nanomol pro Milliliter, ab da sollte wirklich definitiv von einem Vitamin-D-Mangel gesprochen werden.
Okay, wenn wir uns jetzt mal die Behandlung näher anschauen, ab wann sollte Vitamin D deiner Meinung zufolge substituiert werden?
Genau, also Einigkeit besteht darüber, dass Vitamin-D-Mangel bei einem nachgewiesenen Mangel substituiert werden soll. Von einem manifesten Vitamin-D-Mangel spricht man, wenn Vitamin D im Körper über einen längeren Zeitraum fehlt und klinisch relevante Symptome auftreten, wie zum Beispiel bei Kleinkindern Rachitis oder auch bei Erwachsenen zum Beispiel manifeste Osteoporose oder Osteomalazie vorliegt. Kein Konsens besteht jedoch über ein generelles Screening der Bevölkerung auf einen Vitamin-D-Mangel und auch darüber, Vitamin-D prophylaktisch ohne nachgewiesenen Mangel zu verordnen. Genau, aber man ist sich immerhin einig darüber, dass die Bestimmung bei Risikogruppen, das hatten wir eben schon, wenn man Diabetes mellitus oder auch bei Tumoren vorliegen, da sollte das denn erfolgen.
Das bringt mich zu einer persönlichen Frage. In meinem Freundeskreis werden häufig unkontrolliert Vitaminpräparate supplementiert. Dazu zählt dann natürlich auch Vitamin D, insbesondere in der dunklen Jahreszeit. Und der Erwerb von freiverkäuflichem Vitamin D suggeriert meines Erachtens möglicherweise eine Harmlosigkeit der eigenständigen Substitution ohne ärztliche Begleitung. Kann es denn zu Überdosierungen kommen? Und falls ja, wie kann ich diese erkennen?
Ja, in den Medien wird ja tatsächlich zunehmend immer darüber diskutiert, dass eine generelle Verabreichung des Vitamin Ds auch zumindest in den Wintermonaten ohne vorherige Messung des Serumspiegels erfolgen sollte. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Natürlich kann es neben einem Mangel auch zu einer Vergiftung, also einer Intoxikation mit Vitamin D kommen. Woran liegt das? Das ist darauf zurückzuführen, dass Vitamin D als fettlösliches Vitamin eben im Fett- und Muskelgewebe gespeichert werden kann. Das erreicht man allerdings nur, wenn man tatsächlich auch hochdosiert Vitamin D über einen längeren Zeitraum zu sich nimmt, nicht über Ernährung oder sonstige Einnahmen. Die Intoxikation kann zu einer schweren und lang anhaltenden Hyperkalziämie mit Symptomen wie zum Beispiel Herzrhythmusstörung, Übelkeit, Erbrechen oder auch psychischen Symptomen führen. Wir hatten ja eben gesagt, dass Vitamin D wird auch im Körper gespeichert. So ist eben neben einer akuten auch eine schleichende Überdosierung möglich. Chronische Folgen wie beispielsweise vermehrter Harndrang, verstärktes Durstgefühl, aber auch die Nierensteinbildung oder Verkalkung in Geweben außerhalb des Knochens können auftreten. Sehr selten sind tödliche Verläufe beschrieben worden. Also ich empfehle daher, Vitamin D nur vorübergehend und in den empfohlenen Dosierungen als frei verkäufliche Präparate einzunehmen, das heißt niedrig dosiert. Ansonsten rate ich, sich mit Ihrem Hausarzt abzusprechen und der sollte dann bei einer Langzeitbehandlung mit den Arzneimitteln die Kalziumspiegel im Serum und im Urin regelmäßig überwachen und auch die Nierenfunktion durch Messung des Serum-Kreatinins überprüfen. Das empfiehlt sich.
Es ist ganz wichtig, dass, also nehme ich jetzt für mich auch mit, dass eigenständige Substitution nicht immer harmlos ist und ärztliche Beratung wichtig bleibt. Abschließend würde ich gerne von dir wissen wollen, wann ein Arzt oder eine Ärztin Vitamin-D-Präparate auf einem Kassenrezept verordnen darf.
Die Frage haben wir auch häufig in der Hotline bei uns. Also zunächst gibt es einmal, wie wir ja gehört haben, verschreibungspflichtige und auch apothekenpflichtige Präparate vom Vitamin D auf dem Markt. Schauen wir uns die verschreibungspflichtigen an. Das sind hochdosierte Präparate, meist in der Wirkstärke 20.000 internationale Einheiten des Cholecalciferols. Allen ist gemeinsam, dass sie lediglich zur Anfangsbehandlung von nachgewiesenen Vitamin-D-Mangelzuständen zugelassen sind. Und dabei ist auch unerheblich, welche Ursachen dem Vitamin-D-Mangel zugrunde liegen. Dann sind sie Kassenleistungen. Die Abrechnungsdaten bei uns in der AOK Niedersachsen lassen allerdings erkennen, dass diese Arzneimittel in größerem Umfang für die Dauerbehandlung eingesetzt werden. Möchte ich noch darauf hinweisen, dass es sich um eine nicht von der Zulassung gedeckte Off-Label-Anwendung handelt und auch um eine unwirtschaftliche Verordnungsweise. Schauen wir uns mal die apothekenpflichtigen Präparate an, die man in der Apotheke ohne Rezept kaufen kann. Die Tabletten enthalten meist zwischen 500 bis 1500 internationale Einheiten. Die sollten aber eben nur zur Kurzzeitanwendung finden. Gut, aber wir kennen das ja auch schon. Apothekenpflichtige Arzneimittel können ja auch für Erwachsene aus Kassenleistung verordnet werden. Da schauen wir uns immer die Arzneimittelrichtlinie Anlage 1 an. Da gibt es Ausnahmen. Danach kann das Vitamin D unter bestimmten Voraussetzungen auch auf Kassenrezept verordnet werden. Als Beispiel ist hier auch zur Behandlung einer manifesten Osteoporose oder wenn zum Beispiel zeitgleich eine Steroidtherapie bei Erkrankungen, die eine bestimmte Dauer enthalten, eine bestimmte Dosis erreichen, angewandt werden kann. Es gibt auch noch andere Hinweise, nur beispielhaft. Diese Ausnahmen können Sie in der Anlage 1 nachlesen und dann gegebenenfalls eben als Kassenleistung für Erwachsene verordnen. Auf unseren Seiten der Gesundheitspartnerseite haben wir noch einmal die Berechnung einer erforderlichen Initialdosis und die Dauer der Behandlung für Sie zusammengestellt. Die finden Sie dann auch in unseren Shownotes, gebe ich Ihnen dann nochmal den Hinweis.
Tina, vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Ich nehme für mich heute drei wichtige Aspekte zur Vitamin-D-Substitution mit. Erstens, dass viele Menschen in Deutschland einen suboptimalen Vitamin-D-Status haben und dass besonders gefährdete Gruppen diesen regelmäßig überprüfen lassen sollten. Zweitens, dass die Bestimmung des Vitamin-D-Status gezielt und bei medizinischer Notwendigkeit erfolgen soll, besonders eben bei Risikogruppen und natürlich zur Therapiekontrolle. Und drittens, dass eine Überdosierung von Vitamin D schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben kann und daher die Substitution, zumindest von höheren Wirkstärken, immer unter ärztlicher Aufsicht stattfinden sollte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünschen Sie weitere Informationen oder Unterstützung? Haben Sie Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an praxis-talk@nds.aok.de. Das war's auch wieder für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag. Bis zum nächsten Mal beim AOK Praxistalk.
Tschüss.
Tschüss.